Willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast, wenn du dich für Themen rund um Ernährung, Training und ganzheitliche Gesundheit interessierst. Hier dreht sich alles darum, wie du sowohl körperlich als auch mental fit bleiben kannst. Mir ist besonders wichtig, dir zu zeigen, dass Gesundheit mehr ist als nur die Summe einzelner Teile. Es geht darum, alle Aspekte deines Wohlbefindens in Einklang zu bringen. Diese ganzheitliche Perspektive findest du nicht nur hier in meinem Podcast, sondern auch auf meinem Instagram-Kanal fit_laura, in meiner App, dem Circle of Balance und all meinen weiteren Inhalten. Schön, dass du da bist. In der heutigen Episode haben wir Sophie Lauenroth zu Gast. Sie ist Psychologin und erfolgreiche Content-Creatorin. Sophie kombiniert also ihr Wissen in der Psychologie mit ihrer Leidenschaft der Aufklärung und teilt wertvolle Einblicke mit uns auf den sozialen Medien. Wir sprechen über ihre Arbeit mit Klientinnen, den Alltag als Psychologin und warum sie sich in ihrem ersten Buch »Du darfst teilen« intensiv mit dem Thema Kindheitstraumata beschäftigt. Wir tauchen tief in die Bedeutung von scheinbar kleinen Kindheitserlebnissen ein, die unser Erwachsenenleben stark prägen können und wie Eltern ihre Kinder bestmöglich unterstützen können, ohne sich selbst unter Druck zu setzen. Zudem sprechen wir auch über den Prozess der Selbstheilung, die Wichtigkeit von Selbstreflexion und die Momente, in denen professionelle Hilfe notwendig wird. Als Mutter gibt Sophie auch persönliche Einblicke, wie sie ihr Wissen als Psychologin in ihre Erziehung einbaut, beziehungsweise wie das ihre Erziehung beeinflusst und wie man als Eltern den richtigen Umgang mit eigenen Fehlern finden kann. Ein super spannendes Gespräch voller Inspiration und wertvoller Ratschläge für alle, die mehr über das Thema Heilung, Selbstentwicklung und gesunde Beziehungen in der Familie erfahren möchten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Sophie, ich begrüße dich hier in meinem Podcast und freue mich schon sehr auf unser Gespräch heute. Du bist Psychologin und gleichzeitig auch erfolgreiche Content-Creatorin. Was hat dich denn inspiriert, diesen Weg zu gehen?
Ja, hallo erstmal alle zusammen. Ich freue mich auch hier zu sein. Ja, was hat mich inspiriert, diesen Weg zu gehen? Oh, das war gar nicht so ein Standardweg. Also ich bin jetzt nicht aufgewacht und habe gesagt, okay, ich möchte Influencerin werden, aber gleichzeitig auch Psychologin. Also ne, diesen Job gab es ja vorher irgendwie noch nie. Mhm. Also ich hatte nach meinem Psychologiestudium, ich hatte erstmal den Gedanken, okay, ich mache vielleicht noch die Psychotherapieausbildung und biete dann Therapie an. Und habe dann auch schon während meines Studiums psychologische Beratung angeboten und gemerkt, ha, nee, irgendwie ist das gar nicht so meins. Mir fehlt da das Kreative. Also klar, ich fand es toll, Menschen helfen zu können, aber in der Therapie musst du dich immer relativ strikt an Rahmen halten, wo du dich langhangelst, wie du Menschen berätst oder therapierst. Und da hat mir die Kreativität gefehlt. Und dann habe ich erst einen Kurs gemacht bezüglich Markt- und Werbepsychologie, dass ich so vielleicht ins Marketing gehe und Marketing und Psychologie miteinander verbinde und habe dann eine Weile im Content-Marketing gearbeitet und gleichzeitig meinen Kanal aufgebaut und das früher einfach nur als Hobby gesehen. Ich hätte auch nie gedacht, dass das mal mein Beruf wird und dass ich hier sitze und sagen kann, hey, ich habe ein Buch geschrieben und ich schreibe jetzt ein zweites Buch. Also, ne, also das habe ich vorher wirklich nie so geplant.
Ich glaube, das ist manchmal auch das Wichtige oder das Schöne. Also bei mir war das auch so, dass man nicht sagt, hey, ich will jetzt Content Creator werden, ich mache jetzt das und das dafür, sondern ich glaube, bei ganz vielen, die das mittlerweile hauptberuflich machen, hat sich das irgendwie so ergeben darüber, dass man eigentlich mal nur angefangen hat, das als Hobby zu machen. Also ich habe genauso damals angefangen, als Hobby Rezepte zu posten, weil mir es einfach so Spaß gemacht hat und ich mir dachte, vielleicht gefällt es ja irgendwem.
Also, ja, genau. Ja. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, ne? Dass die Hauptsache ist, das macht dir Spaß. Genau. Und ich glaube, wenn viele mit dem Mindset rangehen, okay, ich werde jetzt Influencer und ich mache jetzt irgendwas, dann fehlt häufig dieser, okay, ich mache das für mich, weil es mir Spaß macht, Aspekt. Und dann, glaube ich, hören viele irgendwann auch wieder auf.
Ja, genau. Diese Leidenschaft, die dann einfach fehlt, um da langfristig auch dabei zu bleiben, was ja ganz, ganz wichtig ist.
Genau.
Und wie vereinbarst du jetzt diese beiden doch wahrscheinlich sehr unterschiedlichen Berufe? Wie sieht vielleicht so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus?
Also so ein typischer Arbeitsalltag bei mir ist eigentlich relativ unspektakulär, weil die meiste Zeit sitze ich hier im Kinderzimmer meines Sohnes, wie man im Hintergrund sieht, weil hier mein Schreibtisch steht. Weil in Berlin hat man nicht so große Wohnungen, da muss man ein bisschen kreativ werden, wo man seinen Schreibtisch hinstellt. Oder ich sitze irgendwo im Café und während mein Sohn in der Kita ist, also so circa von 8 bis 15 Uhr, habe ich halt Zeit, zu arbeiten. Und das meiste mache ich wirklich von zu Hause aus. Oder wenn ich mal irgendwelche Termine habe, dass ich da dann das auch in der Zeit plane. Genau, ja. Und das ist so ein typischer Arbeitsalltag für mich. Also entweder filmen oder Videos schneiden, an meinem Buch schreiben. Also vieles am PC, Schreibtischarbeit.
Ja, aber doch irgendwie abwechslungsreich.
Genau, das finde ich halt cool, weil ich habe so viele Dinge, die ich mache und ich bin auch tatsächlich nicht so eine Person, die jetzt 3 Stunden am Tag nur die eine Sache macht. Das wäre mir zu langweilig. Ich mache dann eine Stunde konzentriert was und dann merke ich schon, okay, die Konzentration neigt sich langsam dem Ende zu. Dann mache ich eine andere Aufgabe und mache das dann halt so, dass ich von jedem immer ein bisschen mache und so alles im Blick behalte und trotzdem alles schaffe.
Ja, sehr gut. Was ich da bei mir auch immer sehr hilfreich finde, ist, dass man sich selber so einen Timer setzt, weil ich finde, wenn man eine gewisse Aufgabe anfängt, irgendwann merkt man, so wie du es jetzt gesagt hast, dass vielleicht so die Luft raus ist oder man weiß, man hat noch andere To-Dos und würde sonst gar nicht alles an einem Tag schaffen. Und wenn man so einen Timer hat, das merke ich zum Beispiel auch, wenn man am Flughafen irgendwie arbeitet, man hat nur noch eine Stunde Zeit, dann ist man so produktiv. Also dann schaffe ich viel mehr als an so einem Tag, wo ich mir denke, ja, ich kann jetzt den ganzen Vormittag daran arbeiten. Das, ja, finde ich
Genau,
immer
das finde ich
krass.
auch super hilfreich. Und was ich auch noch gern mache, ich mache mir hier meine Kerzen an. Ich bin ja so ein Kerzenfreak, ne? Also eine Kerze. Ich muss so eine Wohlfühlatmosphäre und ein bisschen Hintergrundmusik. Und dann ist das gleich nochmal was ganz anderes, als wenn du so nur ganz stumpf am Laptop oder am PC sitzt.
Ja, schön. Stelle ich mir sehr schön vor. Vor allem wahrscheinlich beim Buchschreiben ist es wahrscheinlich eine sehr hilfreiche Atmosphäre.
Ja, das stimmt. Also tatsächlich sind Buchschreiben, habe ich schon so verbunden mit, ich setze mich in ein Café und schreibe da an meinem Buch weiter, weil ich finde das auch ganz inspirierend, einfach Menschen zu beobachten, wie die sich so bewegen, wie die reden. Und da ziehe ich auch ganz viele Inspirationen für mein Buch tatsächlich.
Ja, cool. Und was sind so die Hauptthemen bei deiner Arbeit mit Klientinnen?
Also im Moment biete ich ja gar keine 1-zu-1-Beratung an. Bei mir ist es ja eher Online-Kurse. Das heißt, dass ich viele Menschen bediene mit einem Kurs zum Beispiel. Und da habe ich die Themen People-Pleasing. Also wie kann ich kein People-Pleaser mehr sein? Für alle, die nicht wissen, was ein People-Pleaser ist. Also ist jemand, der nur schlecht Grenzen setzen kann, immer Ja sagt, obwohl er auch vielleicht mal Nein meint und sich selbst dabei vergisst. Dazu habe ich einen Kurs. Der kommt immer alle 4 Monate raus. Und dann kommt jetzt mein neuer Kurs raus, Ende August, nämlich zum Thema Angst und Panik. Den mache ich zusammen mit meinem Freund und Kollegen Alexander Thiesenhausen. Der ist ja auch Psychologe und angehender Psychotherapeut. Genau, und da sind wir gerade in den letzten Vorbereitungen. Ansonsten habe ich noch einen Selbstliebekurs, wo man auch lernt, ein bisschen selbstbewusster zu werden, sich selbst lieben und akzeptieren zu können, wie man ist. Der ist immer offen. Und ab und zu gebe ich auch noch Workshops. Das heißt, da mache ich mal eine Stunde so einen Intensivworkshop online mit einer anschließenden Fragerunde zu verschiedenen Themen. Also demnächst habe ich wieder zum Thema ADHS und wie man damit besser klarkommt im Alltag oder halt auch zu Bindungsstilen. Und wie man sich selbst, wie man seinen eigenen Bindungsstil herausfindet. Und genau, solche Themen habe ich.
Auf jeden Fall sehr interessante und auch sehr, sehr wichtige Themen. Und du hast ja schon gesagt, ein Buch hast du bereits, am zweiten Buch schreibst du gerade und dein Buch Du darfst heilen, das beschäftigt sich ja mit Kindheitstraumata. Was hat dich dazu motiviert, dass genau dieses Thema das Thema von deinem ersten Buch ist?
Ich glaube, was da reingespielt hat, war auf jeden Fall auch der Fakt, dass ich selbst ja Mutter bin und mein Sohn ist jetzt 4 Jahre alt. Damals, als ich angefangen habe, das zu schreiben, da war er noch deutlich jünger und da war für mich natürlich auch die Frage, okay, Dinge, die ich selbst erlebt habe in meiner Kindheit, die vielleicht jetzt nicht so toll waren oder vielleicht auch so Ängste begünstigt haben, die möchte ich nicht an mein Kind weitergeben. Das hat mich erstmal dazu bewegt, da mehr über das Thema mich selbst zu belesen, recherchieren und aufzuklären auf Social Media. Und dann habe ich natürlich gemerkt, dass transgenerationale Weitergabe klingt so wie so ein Fachbegriff, wo keiner was mit anfangen kann. Und da wurde auch noch wenig drüber aufgeklärt im deutschsprachigen Raum. Im amerikanischen Raum war das schon eher bekannt. Aber da dachte ich mir, ist eigentlich ein super interessantes Thema. Und ja, warum wähle ich das nicht für mein erstes Buch?
Ja, spannend. Und du sprichst ja auch darüber, dass eben scheinbar kleinere Erlebnisse später mal große Auswirkungen haben können. Vielleicht kannst du uns da mal so ein, zwei Beispiele nennen.
Ja, also was ich da immer gerne als Beispiel nenne, ist so, ich glaube, was viele von uns erlebt haben in der Kindheit, war dieses, ja, gib dem Onkel Thomas doch mal einen Kuss auf die Wange, der wird sich dann freuen. Und wenn man als Kind aber schon gesagt hat, oh nee, aber ich finde den eklig, und die Mutter oder der Vater dann gesagt hat, ja, jetzt stell dich mal nicht so an, das macht man so, dann lernt natürlich das Kind, okay, die Bedürfnisse der anderen, der Erwachsenen sind jetzt wichtiger als meine, ich werde nicht gehört mit meinen Bedenken. Und das nächste Mal werde ich dann einfach dem Onkel Thomas einen Kuss auf die Wange geben, auch wenn ich das gar nicht will. Und so kann sich langsam aber sicher auch dieses People-Pleasing-Verhalten entwickeln. Also da ist es ganz wichtig, dass man wirklich seinen Kindern zuhört und wenn das Kind etwas nicht möchte, das auch respektiert. Weil die Kinder äußern ihre Grenzen und wir als Erwachsenen haben die Verantwortung, diese Grenzen auch zu respektieren. Weil ansonsten lernen sie, okay, es ist normal, dass meine Grenzen überschritten werden. Am besten äußere ich die gar nicht mehr.
Ja, interessant. Und hast du da vielleicht auch irgendwie, du bist selber Mutter, hast du gesagt, hast du da irgendwie Tipps an Eltern, wie man da bestmöglich, ja, an das Thema Kindererziehung herangehen kann, seine Kinder unterstützen kann, ohne dass man sich vielleicht unter Druck setzt? Weil ich denke natürlich, dass die meisten, hoffentlich alle, den Anspruch an sich haben, die besten Eltern für ihre Kinder zu sein. Aber wenn man natürlich sich da zu viel einliest, das hört man ja auch häufig, kauf dir nicht zu viele Bücher, lies nicht zu viel, weil sonst macht man sich ja auch verrückt. Wie kann man da locker, aber trotzdem gut und verantwortungsbewusst an das Thema Erziehung rangehen?
Ja, das ist eine gute Frage und ich habe das schon oft gehört, dass viele dann zum Beispiel unter meinen Videos geschrieben haben, wenn ich diese Rollenspiele mache, Mutter-Kind, ja, man kann ja gar nichts mehr richtig machen. Ja. Ja, und es ist auch schwer, wenn man immer hört, okay, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Also sich zu belesen ist natürlich wichtig und zu wissen, ah, okay, das sollte ich lieber nicht machen. Aber jedes Kind ist natürlich individuell und auch jeder Erwachsene ist individuell mit seinen individuellen Erfahrungen, die er selbst als Kind gemacht hat. Und deswegen finde ich wichtig, ne, man sagt nicht umsonst, Kinder sind die Spiegel deiner Seele. Also die Kinder spiegeln das wider, was du vielleicht in dir nicht magst oder was du in dir selbst ablehnst oder zu wenig zeigst. Man sieht es ja auch oft in diesem systemischen Therapieansatz, dass zum Beispiel, wenn Kinder in der Schule zum Beispiel total aufmüpfig sind und nicht hören, dann ist es häufig so, dass die einen Elternteil haben, was vielleicht voll der People-Pleaser ist und nie Grenzen kommuniziert, sich selbst immer zurücknimmt. Und das ist wieder ein Beispiel für, das Kind ist das Spiegel, ist der Spiegel der Seele, zum Beispiel der Mutter, die sich immer zurücknimmt und nie sagt, was sie eigentlich möchte, weil dann zeigt das Kind das aber in dreifacher Dosis, weil sich das irgendwie ausgleichen muss. Also ich finde, da durch sein eigenes Kind kann man einfach viel über sich selbst lernen, sich selbst hinterfragen, okay, das, was ich gelernt habe oder so wie ich es selbst als Kind erlebt habe, war das für mich hilfreich oder hat das vielleicht mehr Schaden angerichtet? Wie möchte ich das bei meinem Kind anders machen? Und da muss man dann natürlich aufpassen, dass man nicht in, wenn man es jetzt anders machen will, nicht in diese extreme Richtung geht und aus Ängsten handelt. Also, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich habe von meinen Eltern nicht genug Liebe erfahren, jetzt halte ich mein Kind so fest an mir, dass es gar nicht gehen darf. Das ist natürlich eine andere extreme Richtung, die aber neue Probleme schaffen kann. Also da muss man aufpassen, dass man Dinge nicht tut, jetzt bezüglich seines Kindes oder der Erziehung, aus irgendeiner Angst heraus, zum Beispiel aus der Angst, dass man jetzt verlassen wird. Da sollte man eher bei sich selbst hinschauen und sich selbst hinterfragen. Genau, also es ist ein ganz kompliziertes Thema und da könnte man bestimmt ein eigenes Buch drüber schreiben, aber das wären jetzt so die Tipps, die mir einfallen würden.
Ja, ja, ich glaube, dass das auch genauso wie in anderen Lebensbereichen einfach auch wichtig ist, dass man ja sich viel informiert, offen ist für Neues und auch für das Thema Persönlichkeitsentwicklung, aber dass man halt immer aufpasst, dass man nicht zu extrem wird, nicht zu sehr in ein Extrem rutscht. Weil das Gleiche, was du jetzt gesagt hast, in deinem Bereich, kenne ich auch aus dem Bereich Ernährung. Also ich bin vor allem im Bereich Ernährung, Rezepte, einfach sehr aktiv. Das ist so mein Thema, meine Leidenschaft. Und da ist es ja ganz genau so, dass wenn man bestimmte Informationen teilt, dass dann auch häufig der Eindruck bei den Leuten entsteht, ja, man darf ja gar nichts mehr essen. Also Haferflocken sind eigentlich gesund, aber dann auf einmal heißt, sie sind nicht mehr gesund. Also, oder Hafermilch hast du bestimmt auch mitbekommen, dass auf einmal ein riesiger Aufschrei bezüglich Hafermilch entstanden ist. Und auch da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man immer wieder zu sich zurückkommt und schaut, was tut mir gut, was hilft mir, was ist in meiner Situation richtig und dass man so ein bisschen abwägen kann und selbst sich auch immer wieder einen Überblick über die Gesamtlage verschafft, weil man kann sonst einfach sich auch verlieren und sich einfach zu sehr unter Druck setzen mit all den Infos und Tipps, die man so bekommt, dass man am Ende vielleicht dann gar nicht mehr weiß, was man eigentlich machen soll.
Ja, genau. Das hast du sehr schön zusammengefasst.
Ja, ich glaube, so wie man das mitbekommt auf Social Media, dass man da wirklich aufpassen muss. Weil eigentlich ist es ja so toll, dass man kostenlos so viele Informationen bekommt übers Internet heutzutage. Aber man muss da halt selber den richtigen Umgang mitfinden, wie es einem dann auch noch weiterhelfen kann.
Ja, das habe ich auch früher gemerkt, kurz bevor ich angefangen habe mit meinen Videos, dass ich auch einen total schädlichen Umgang hatte mit Social Media. Also ich war da viel zu oft und dann habe ich mir immer diese super schönen Models angeguckt und habe mich immer gefragt, ey, warum habe ich nicht so eine schöne Haut und warum hat die so einen schönen Bauch und ich nicht? Und ne, das hat voll was mit meinem Selbstbewusstsein gemacht. Also ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt über mich selbst wie zu damaligen Zeiten. Und das war mir einfach zu oberflächlich auf Social Media. Und ich dachte mir, hey, warum spricht eigentlich keiner über Gefühle? Lass uns einfach mal unsere Gefühle fühlen gehen und mal drüber sprechen. Was ist denn daran so schlimm? Oder über Ängste? Weil es hat jeder. Jeder hat vor irgendwas Angst. Aber es war damals noch so ein Tabuthema. Und deswegen habe ich damit auch angefangen. Einfach um das, diese Oberflächlichkeit auf Social Media ein bisschen in den Hintergrund zu rücken.
Ja, voll gut und sehr, sehr wichtig. Ja.
Ja.
Kommen wir mal zu einem weiteren Thema, wo ich ein paar Fragen an dich hätte. Und so ist es das Thema Heilung und Selbstentwicklung. Du sprichst ja häufig über das Thema Selbstheilung und den Prozess, dass man sich selbst verzeiht und auch anderen. Was sind da so die ersten Schritte beim Thema Heilung?
Dazu muss man ja sagen, Heilung ist so ein Wort, okay, wie Heilung verbinden viele mit, ja, ich habe einen körperlichen Schmerz oder eine Wunde und da gibt es so einen vorgeschriebenen Weg, okay, ich muss erst die Wunde heilen, dann mache ich ein Pflaster drüber oder es muss genäht werden und so weiter. Aber bei der psychischen Heilung ist es ein bisschen anders, weil da ist es sehr individuell, da gibt es keinen vorgeschriebenen Weg und was für den einen hilft, kann für den anderen wiederum gar nicht helfen. Ne? Deswegen ist es auch gut, dass es so viele Therapiearten gibt und da muss man für sich selbst rausfinden, okay, was hilft mir? Welche Strategien sind gesund und helfen mir? Und ich würde sagen, die ersten Schritte sind auf jeden Fall im Alltag hinzuhören. In welchen Situationen reagiere ich zum Beispiel total schnell wütend oder gereizt? Warum ist das so? Welche Ängste oder Gefühle kommen da in mir hoch oder alte Glaubenssätze? Und ich habe zum Beispiel in meiner Live-Show, die ich ja bald mache, mein erster Termin ist ja am 27. September in Hamburg und da spreche ich unter anderem auch über Ängste und Glaubenssätze und einen Tipp aus der Show, den verrate ich euch jetzt schon mal. Es gibt ja so, jeder hat in seinem Leben so einen Glaubenssatz, den er aus seiner Kindheit mitgenommen hat, sowas wie, du darfst keine Fehler machen, du musst immer perfekt sein. Und oft höre ich dann die Frage, Sophie, wo fange ich denn an? Ich habe so viele Probleme, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann sage ich bei diesem Satz, genau bei diesem Satz, weil der ist nicht ohne Grund noch in deinem Hinterkopf. Mhm. Und diese Stimme von deiner Mama oder deinem Papa oder wer es auch immer gesagt hat, schwirrt immer noch in deinem Kopf rum. Und ich finde, das ist ein guter Punkt, wo man dann mal genauer hingucken sollte.
Mhm. Ja, spannend. Und was denkst du, ab welchem Moment sollte man professionelle externe Hilfe in Anspruch nehmen, statt nur selbst daran zu arbeiten? Also wo kann man da so die Grenze erkennen?
Ja, das ist immer schwierig, weil diese Grenze ist auch wieder ganz individuell von Mensch zu Mensch. Aber ich damals hatte mich ja auch, das war Anfang 2023, habe ich mich da auch dazu entschieden, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil ich ja auch auf meinem Social Media berichte, dass ich selbst seit der Kindheit eine Angststörung habe und mit Panikattacken. Und das wurde dann so schlimm, dass ich all die Strategien, diese gesunden Strategien, die ich schon kannte als Psychologin und angewandt habe, irgendwann nicht mehr funktioniert haben und es so unwillkürlich kam, dass ich das Gefühl hatte, ich habe keine Kontrolle mehr darüber und ich weiß gar nicht, was hier mit mir los ist. Und das hat mir so viel Leidensdruck geschafft, dass ich gedacht habe, okay, so geht's jetzt nicht weiter, jetzt musst du dir Hilfe suchen. Und das war für mich, ne, gerade in meiner Position als Psychologin war dann so ein bisschen, ach Mensch, ey Sophie, eigentlich müsstest du das selbst besser wissen, ne? Mhm. So ein bisschen beschämend, muss ich ehrlich sagen. Aber letztendlich war ich froh, diesen Schritt gegangen zu sein und auch damit an die Öffentlichkeit gegangen zu sein, weil es kam so viel positive Rückmeldungen von den Leuten, die gesagt haben, weißt du, du machst immer den Eindruck, als weißt du alles, als bist du perfekt, als hast du keine Ängste. Und das jetzt von dir zu hören, das baut einen richtig auf und motiviert einen, selbst professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also ich würde immer sagen, wann soll ich mir Therapie suchen? Vielleicht in dem Moment, wo du das Gefühl hast, entweder du rutschst immer in mehr Vermeidungsverhalten, du hast eine total eingeschränkte Lebensqualität, weil du alles vermeidest, weil du so viel Angst hast oder du kommst nicht mehr aus dem Bett. Und dein Leidensdruck ist so hoch und du weißt nicht mehr, was du tun sollst, dann ist auf jeden Fall der Moment spätestens, wenn du dir Hilfe suchen solltest.
Ja, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man da einfach offen herangeht. Und ich sage das auch immer wieder in meinem Podcast, dass es nicht irgendwie eine Schwäche ist, sich Hilfe zu suchen, sondern im Gegenteil, es ist eine Stärke. Und
ganz genau.
Wie du schon sagst, es ist total individuell, bei wem wann die Grenze ist, dass man Hilfe in Anspruch nehmen sollte oder kann oder wie auch immer. Und ich glaube auch, sobald man denkt, ich glaube, jetzt wäre der Moment, wo mir eine externe Person helfen könnte, dann sollte man das Ganze einfach mal versuchen. Und
ja,
wie du auch sagst, weil wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt andere dachten oder ob es vielleicht nur dein Gedanke war, dass du dir dachtest, ja, eigentlich müsste ich ja mir selbst helfen können und jetzt bin ich so schwach und muss mir jemand anderen suchen. Eigentlich ist auch das ja wahrscheinlich fast schon normal. Also ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt, aber ich habe mal gehört, dass zum Beispiel in Amerika alle Therapeuten selbst auch einen Therapeuten haben. Da ist es ja generell noch viel normaler, dass man in Therapie geht.
Und genau, das ist sogar cool, wenn du einen Therapeuten hast.
Genau, ich glaube, da ist es
da
fast schon
zur Elite.
So ein Statussymbol, genau.
Ja.
So ist es ja auch beim Thema Training und Ernährung, dass viele sagen, okay, ich bin Trainer, aber um mir nochmal anderen Input auch zu holen, habe ich selbst auch einen Trainer. Und das bedeutet ja nicht, dass man selber nicht gut genug ist, es selber nicht weiß, sondern man will vielleicht auch sich selber nicht behandeln, weil es vielleicht auch einfach gar nicht so gut möglich ist.
Ja, manchmal braucht man auch einfach andere Augen, die da auf dich schauen und dir mal einen anderen Input geben, weil meistens ist man so in seinem Kopf, dass man gar nicht offen ist für andere Perspektiven. Und ich komme fast aus jeder Therapiesitzung mit meiner Therapeutin mit so einem Aha-Erlebnis raus, weil die Gedanken aufbringt, auf die ich selber gar nicht gekommen wäre. Und in der Psychotherapieausbildung in Deutschland ist es ja auch vorgeschrieben, dass du da auch selbst in Therapie gehst und eigene Fälle aufarbeitest und deine Kindheit besprichst. Also von daher ist es da auch ganz normal, dass man das macht. Und das finde ich auch wichtig, weil du kannst ja nur anderen helfen, wenn du auch bereit bist, mal bei dir selbst hinzuschauen und nicht immer so nur mit dem Finger auf andere zu zeigen und sagen, hier, du musst es so und so machen, aber bei mir selbst will ich nicht hingucken, nö.
Ja.
Macht ja auch keiner.
Genau. Aber was wären da vielleicht so deine Tipps oder was sind da auch deine Erfahrungen? Weil es gibt ja viele Personen, die da eher sehr verschlossen noch sind und wo man von außen betrachtet schon ganz stark vermuten kann, die sollten vielleicht mal an sich selbst arbeiten. Und da wäre Thema Persönlichkeitsentwicklung sicherlich sehr hilfreich und wertvoll für das zukünftige Leben. Aber es gibt halt viele, die da doch noch sehr verschlossen sind. Was sind da so deine Tipps oder auch Erfahrungen bei Leuten, die sich dann doch vielleicht geöffnet haben?
Ja, das ist immer schwierig. Es kommt auch sehr auf die Persönlichkeit an. Also wenn wir eine Person haben mit sehr narzisstischen Zügen, dann kannst du es dir eigentlich sparen, die Person davon zu überreden, sich Hilfe zu suchen, Therapie zu suchen, weil schuld sind sowieso immer alle anderen. Mhm. Ne? Also da habe ich selbst Erfahrungen mit solchen Menschen und das ist sehr schwierig. Und so, ich finde das ganz wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden kennt, wo man denkt, okay, die könnte mal psychologische Hilfe gebrauchen, die Person, aber die weigert sich, die sieht das Problem nicht bei sich. Da ist es ganz wichtig, dass man sich abgrenzt und sagt, okay, wenn die Person das nicht möchte, ich kann niemanden dazu zwingen. Vor allem würde dann Therapie auch nichts bringen, wenn die Person gar nicht einsieht, dass sie was ändern muss. Ne? Also das ist das Ding. Und wenn man selbst noch ein bisschen unsicher ist, ob man das machen möchte, dann sollte man sich natürlich fragen, okay, wovor habe ich eigentlich Angst? Ist es vielleicht diese Veränderung, weil ich nicht weiß, okay, was werde ich denn für ein Mensch, wenn ich da denn jetzt reingehe und da was Neues lerne und mich verändere? Habe ich vielleicht eigentlich eher Angst vor der Veränderung? Und was auch ganz normal ist, weil Veränderung, das denkt unser Verstand automatisch, okay, das ist unsicher, weil wir wissen nicht, was da passiert. Das ist auch ganz normal. Aber mein Tipp wäre einfach, vielleicht, wenn man weiß, okay, ich habe ein Problem, da müsste ich was ändern, einfach mal ein Erstgespräch buchen, weil Erstgespräche bekommt man normalerweise problemlos bei Therapeuten. Therapieplatz ist dann natürlich eine andere Sache. Aber und dann einfach erstmal beim Erstgespräch gucken, okay, wie fühlt sich das für mich an, mal über meine eigenen Probleme zu sprechen und mir hört da jemand zu und schreibt sich was auf, das fühlt sich ja irgendwie ganz gut an und dann stellen die meistens fest, okay, nee, das war ja gar nicht so schlimm. Also wirklich einfach vielleicht mal den ersten Schritt gehen und dann schauen, wie fühlt sich das an und möchte ich da weitergehen, fühle ich mich bei der Person auch wohl, das ist natürlich auch wichtig, genau.
Ja, und jetzt mal noch mehr eine Frage zu dir selbst. Du bist ja Mutter, hast du erzählt, und inwiefern beeinflusst jetzt so dein Wissen, das du hast und vielleicht aber auch die eigenen Erwartungen an das Thema Erziehung, inwiefern beeinflusst das deine Beziehung zu deinem Sohn, deine Erziehung zu deinem Sohn?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, dass ich durch mein Wissen, was ich jetzt habe als Psychologin und auch über die Entwicklung von Kindern, dass ich da schon verständnisvoller reagiere und zum Beispiel alle Wutausbrüche, die mein Kind gerade hat, der ist gerade 4 und der hat viele, mehrere am Tag. Und das ist schwierig, aber dass ich ihn damit begleite. Weil es ist ganz wichtig, dass die Kinder lernen, okay, es ist normal, dass ich sowas fühle. Es ist okay, ich werde dadurch jetzt nicht abgelehnt, wenn ich mal wütend bin oder mal traurig bin. Sondern da ist jemand da, der mein sicherer Hafen ist. Und das versuche ich für mein Kind zu sein. Auch wenn das natürlich für mich, gerade wenn ich gestresst bin, auch manchmal schwer ist, wenn mir da jemand ins Ohr brüllt. Aber das halte ich in diesem Moment mal dann aus. Und was ich auch ganz hilfreich finde, wenn man selber, ne, als Mutter ist man mal gestresst oder als Vater, wenn man merkt, okay, das wird mir jetzt gleich zu viel und gleich raste ich aus, dann einfach vielleicht mal eine Minute aus dem Raum gehen, sich beruhigen, Abstand nehmen und dann wieder hingehen und sich drum kümmern und versuchen, die Situation wie ein Erwachsener zu lösen. Und nicht gleich reagieren und ausrasten, weil, ne, das kann meistens mehr Schaden anrichten, als man möchte. Und einfach auch mal auf sich selbst hören und sagen, okay, wann ist mein Punkt erreicht? Wann muss ich jetzt hier mal kurz Abstand nehmen und das dann auch machen? Und eine Minute hält das Kind dann auch mal alleine aus, wenn, ne, besser, als wenn man dann ausrastet.
Ja, mit Sicherheit. Und hast du dann manchmal Momente, wo du dich irgendwie total, also wo du dich vielleicht unter Druck gesetzt fühlst, weil du viel theoretisches Wissen hast und man vielleicht manchmal selber gar nicht weiß, wie soll ich das jetzt alles anwenden und mache ich das alles richtig oder versuche ich es zu perfekt zu machen?
Ja, das hatte ich am Anfang, wo mein Sohn geboren wurde. Ich meine, ich bin ja jung Mutter geworden mit, ich glaube, 24. Ja, 24 war es. Da kam, und ich sah halt auch noch jung aus, ne? Und das, ich habe gemerkt, auf der Straße kamen immer total viele Leute und haben mir irgendwelche ungefragten Ratschläge gegeben. Und ich fand das ganz schlimm, weil ich kam mir dann vor wie, weiß nicht, steht auf meiner Stirn, dass ich hier keine Ahnung habe, was ich tue. Eigentlich dachte ich, ich mache das hier richtig, aber alle sagen dir, du machst das falsch. Das fand ich schlimm am Anfang und da musste ich erstmal mit klarkommen. Aber dadurch, muss ich sagen, habe ich auch gelernt, selber meine Grenzen zu kennen und die auch zu kommunizieren. Also ich war ja früher voll der People-Pleaser und durch mein Kind, da gibt es auch das lustige Meme, sobald man ein Kind hat, dann tut man alles, um sein Kind zu beschützen und ne, catcht alles weg. Und das bin ich, ne? Durch mein Kind habe ich gelernt, für mich selbst auch mal einzustehen und zu sagen, halt, stopp, jetzt rede ich. Und jetzt mittlerweile weiß ich bin ja nicht da, um nach den Erwartungen anderer zu leben oder die Erwartungen anderer zu erfüllen. Ne? Also mittlerweile interessiert mich das gar nicht mehr, ob jemand erwartet von mir, dass mein Kind zwei gleichfarbige Socken anzieht, weil der kriegt grundsätzlich zwei verschiedenfarbige Socken und da stehe ich voll zu.
Weil er sich das mal ausgesucht hat oder?
Nö, weil einfach seine Mutter einfach zu faul ist, die Socken zu sortieren.
Ja, das habe ich schon bei mehreren mitbekommen. Aber ich würde auch sagen, da gibt es definitiv Schlimmeres und wahrscheinlich gefällt es ihm sogar. Wahrscheinlich
findet er das lustig. Genau, ist doch voll egal. Eigentlich interessiert ihn das auch überhaupt nicht, dass der zwei verschiedenfarbige Socken anhat. Die Hauptsache ist doch, man ist für sein Kind da und nicht, ob die Socken zusammenpassen.
Ja, das stimmt, absolut. Und was würdest du jetzt Eltern raten, die vielleicht sogar wirklich Angst davor haben, ungewollt ein Trauma bei ihren Kindern auszulösen?
Ja, das habe ich auch schon oft gehört, die Frage. Was ich finde, was da hilft, ist, wenn man sich selber schon fragt, okay, könnte ich etwas weitergeben an mein Kind, was ich nicht weitergeben will? Das ist schon mal eine gute Frage, weil das würden sich Menschen, denen das voll egal ist, würden sich diese Frage gar nicht stellen. Ne? Also wenn du bereit bist, dich selbst zu reflektieren, auch mal zu schauen, okay, das, was ich bisher gemacht habe, das war eigentlich gar nicht so gut, das sollte ich mal anders machen. Das ist schon der erste Schritt und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt auch, um einfach die Wunden, die man selbst hat, vielleicht in der Kindheit erlebt hat, nicht an seine Kinder weiterzugeben. Ich meine, da gibt es ja ganz viele, da habe ich ja ein ganzes Buch drüber geschrieben, da würde ich jetzt ewig sprechen, aber einfach dieses Bereitsein, bei sich selbst hinzuschauen, das ist schon mal die halbe Miete und da muss man sich selbst nicht so einen Druck machen.
Ja, und wie kann man, wenn man vielleicht was gemacht hat, wo man im Nachhinein merkt, okay, das war jetzt vielleicht nicht so gut, zum Beispiel dein Thema von vorhin, das Kind hatte einen Wutausbruch, man wird selber laut. Wie kann man mit so einem Fehler, wo man im Nachhinein sagt, okay, nein, eigentlich hätte ich nicht so reagieren wollen, wie kann man damit umgehen? Sollte man das Gespräch mit seinem Kind suchen oder was würdest du empfehlen?
Ja, ganz genau. Also da würde ich immer das Gespräch mit dem Kind suchen. Da darf man auch natürlich nicht sich schämen, auch mal eigene Fehler einzugestehen und dann auf kindgerechter Ebene, ne, der Entwicklung entsprechend des Kindes so kommunizieren, hey, das war doof von mir, ich war selber, nur erklären, warum habe ich so reagiert, ach, ich war gestresst, weil ich musste noch einen Kuchen backen und dann habe ich einfach überreagiert. Du weißt ja, wie das manchmal ist, wenn man einfach mal, ne, überreagiert oder mal wütend wird und sich auch dafür entschuldigen, weil das Kind lernt, okay, es ist okay, mal überzureagieren, ne, das Gefühl ist normal. Und es ist auch richtig, dass man sich entschuldigt, weil Kinder, die von ihren Eltern hören, dass sie sich entschuldigen, die werden natürlich später auch lernen, sich zu entschuldigen.
Ja, das stimmt. Ja, schön. Dann bedanke ich mich schon mal an dieser Stelle für das interessante Gespräch. Ich habe jetzt noch drei abschließende Fragen an dich. Mhm. Die bekommt bei mir jeder Podcast-Gast und ich bin jedes Mal sehr gespannt auf die Antworten. Die erste Frage ist, was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Oh, okay. Also gerade, wo wir schon drüber gesprochen haben, mein Kind natürlich, der gehört zu meinem Alltag und meine zwei Hunde, mein Archie und mein Bruno. Und das Bellen meiner Hunde, was ihr zum Glück jetzt nicht im Hintergrund gehört habt, die sind jetzt mal ruhig ausnahmsweise. Dann würde ich sagen Cappuccino. Ich bin voll der Cappuccino-Freak. Mindestens einer am Tag. Ich darf es auch nicht übertreiben mit dem Koffein. Und Sport ist für mich auch ganz wichtig. Also ich bin jetzt nicht so eine, die jeden Tag Sport macht, aber schon, ich schaue, dass ich 3 bis 4 Mal die Woche Sport mache, weil ich merke, das braucht mein Körper und mein Geist. Weil wenn ich das nicht mache, dann kriege ich sofort Rückenschmerzen und dann werde ich schlecht gelaunt. Also das gehört einfach dazu.
Ja, schön. Das sind auf jeden Fall sehr schöne Dinge. Und was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Also auch wenn viele das vielleicht am Anfang nicht verstehen würden, warum ich die jetzt nenne, aber ich würde sagen, meine letzte Beziehung, die teilweise sehr toxisch war, war dennoch eine der wertvollsten Erfahrungen meines Lebens, weil so ganz nach dem Motto von Kelly Clarkson, what doesn't kill you makes you stronger, hat mich diese Erfahrung stärker gemacht. Also ich bin gestärkt daraus gegangen und ich glaube, ich stehe jetzt auch an einem Punkt in meinem Leben, an den ich nie gekommen wäre, wenn ich in der Beziehung geblieben wäre. Ne? Also auch schmerzhafte Erfahrungen können uns sehr viel weiterbringen, als wir denken.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, genau so sollte man es auch sehen, was du jetzt gerade schon gesagt hast. Diese Erfahrung hat dich stärker gemacht, dass man einfach alles, was man erlebt hat. Und ich glaube, wenn man noch in der Situation selber ist, dann sieht man es halt häufig noch genau. sehr negativ und denkt sich, ich wünschte, das wäre mir nie passiert. Aber irgendwann kommt halt der Zeitpunkt, wo man zurückblicken kann und sich so denkt und sagt, das war einfach eine Erfahrung und ohne die ja. wäre ich jetzt nicht die Person, die ich heute bin.
Genau, und man weiß dann auch, okay, das möchte ich für meine Zukunft nie wieder haben. Mhm. Und man weiß, worauf man sich einlässt, ne? Wenn man genau. jetzt zum Beispiel Thema Beziehung, ne? Man weiß ganz genau, okay, ich möchte nie wieder einen Mann, der mich so behandelt. Und dann, klar, soll man aufpassen, dass man nicht super vorsichtig wird und Bindungsangst entwickelt. Aber man weiß auf jeden Fall, okay, was wünsche ich mir für eine glückliche Beziehung?
Mhm, ja. Und wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher Ratschlag wäre das?
Also ich finde einen Ratschlag bzw. eine Frage sehr wertvoll, die ich finde, sich jeder Mensch stellen sollte. Vielleicht bist du nicht müde, weil du zu viel tust, sondern weil du zu wenig von dem tust, was du liebst. Das ist auch so eine Frage, die mich für mein zweites Buch inspiriert hat. Weil, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wir alle leben ja mehr oder weniger nach den Erwartungen anderer, ne? Mhm. Also wir denken, dass gewisse Personen oder die Gesellschaft von uns erwartet, XY zu tun. Also tun wir das dann, egal ob uns das gefällt oder nicht. Und viele finden sich dann 20 Jahre in einem Job wieder, den sie hassen und sind unglücklich, sind unzufrieden, weil sie ganz vergessen haben, in ihrem Leben etwas zu integrieren, was ihnen eigentlich Spaß macht und was sie lieben. Ne, nur aus der Angst, irgendwie die Erwartung anderer nicht zu erfüllen. Und ich glaube, wenn wir alle das tun würden, was wir lieben, zumindest nur zum wenigstens zum kleinen Teil in unseren Alltag integrieren, dann wäre die Welt sehr viel friedlicher und freundlicher.
Ja, voll schön. Denke ich auch. Sehr, sehr schöner abschließender Gedanke.
Genau.
Mich würde mal noch interessieren, weil du ja auch am Anfang von dem Thema People Pleaser gesprochen hast. Wie viele Leute glaubst du, oder vielleicht weißt du es auch, wie viele Leute sind solche People Pleaser?
Also da kenne ich gar keine genauen Statistiken, muss ich sagen. Ich glaube aber sehr viele. Mhm. Also wenn nicht sogar jeder Dritte oder Fünfte. Und ich glaube auch mehr Frauen sind betroffen durch dieses, ne, gib doch mal dem Onkel Thomas einen Kuss auf die Wange, das wird, glaube ich, eher den Mädchen vermittelt als den Jungen. Ich weiß natürlich nicht, wie es heutzutage ist, das kann sich auch geändert haben, aber ich glaube, früher war das auf jeden Fall so, wo ich ein Kind war. Und man muss dazu auch sagen, jeder neigt ja immer so ab und zu mal zum People-Pleasing und sagt mal, ja klar, mache ich die Arbeit für dich und denkt sich dann im Nachhinein, nee, eigentlich wollte ich das gar nicht, warum habe ich denn jetzt ja gesagt? Aber wenn das ne, richtig eine extreme Richtung annimmt, dass man denkt, okay, wenn ich was für mich tue, dann bin ich egoistisch, dann ist man People-Pleaser, ne? Aber wenn man mal ab und zu ja sagt, obwohl man nein sagt, dann ist man nicht unbedingt gleich schon ein People-Pleaser.
Ja, okay. Ja, sehr schön. Liebe Sophie, sag uns doch gerne mal noch abschließend, wo kann man mehr über dich erfahren?
Ja, also gerne einfach auf meiner Website, psychologinsophie.com. Da ist eigentlich alles zusammengefasst, was ich so anbiete. Aber natürlich, wenn du jetzt mehr Videos von mir sehen willst, dann kannst du auf Instagram oder TikTok schauen unter psychologin-sophie.
Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank und ja, alles Gute natürlich für dein zweites Buch und auch für dein Live-Event im September, hattest du gesagt, gell?
Ja, genau. September in Hamburg und dann Oktober Köln und München und im Dezember noch in Berlin. Also das wird eine neue, aufregende Erfahrung und ich freue mich schon ganz doll drauf. Und das ja, ich freue mich, dass ich heute da sein konnte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Tschüss.
Ja, sehr gern. Tschüssi.
Vielen Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten und deiner Familie, die ebenfalls von den Informationen und Tipps profitieren könnten. Über eine Bewertung und einen Kommentar bei Spotify oder Apple Podcasts würde ich mich riesig freuen. Das wäre für meinen Podcast und für mich eine tolle Unterstützung. Ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Restwoche und wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag wieder.